Eigentlich könnten wir jetzt schon
tatsächlich aufhören. Gell? Würden manche denken, oh nein, jetzt kommt noch was. Aber so ist das manchmal im Leben. Ich finde es interessant, so in der afrikanischen Kirche, also ich bin ein bisschen so weltweit unterwegs, da krabbeln auch die Kinder einfach so durch. Aber da gibt es auch nicht viel, das wir dann einfach so irgendwo wegzerren können. Da liegt auch nichts und steht nichts rum. Ne? Da gibt es nur ein paar Bänke und Erdboden und das war's dann. Von daher. Aber ich finde es gut. Das spiegelt so das Leben wieder. Und das finde ich so gewichtig. Ich fand es klasse, einfach so diese ganze Einleitung auch über Taufe, über diese Tat Gottes, über diese Antwort, dieses auch, diese Unterschrift, dass der Herr auch echt eine Unterschrift unter uns setzt, dass die Bibel mal sagt, dass wir wirklich erkauft sind mit dem Blut von Jesus Christus, diese Familie auch. Dass die Gemeinde Jesu echt eine Familie ist, so ein Schutzraum ist, das finde ich so gewichtig, das ist vielleicht in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr so in. In vielen anderen Ländern ist es so, wie wir heute schon hörten, egal wo man ist, man hört ständig von Christenverfolgung und die haben manchmal nichts anderes tatsächlich. Für die ist es ein hoher Preis, dass sich Menschen auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Ich habe in Indien eine junge Frau getroffen, die hat sich taufen lassen und die sagte, Heinz, ich habe jetzt keinen Platz mehr, wo ich hingehen kann. Meine Familie wird mich nie mehr annehmen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Jetzt könnte man sagen, aber das ist doch schwachsinnig, warum lässt du dich dann taufen? Dann lass es doch. Und die junge Frau sagt, aber ich weiß mich von Jesus so geliebt, und egal, was auch immer kommt, ich will ihm von ganzem Herzen gehören. Es bedeutet es, dieses Eigentum, Christus allein zu gehören. Und ich muss gestehen, als ich das jetzt alles so sah, wir haben unsere Kinder, unsere drei Kinder auch zur Taufe gebracht. Und ihr lieben Leute, ich habe nichts geglaubt, nichts. Ich habe sogar noch gesagt bei der Taufe, ja, ich will mit Gottes Hilfe meine Kinder im christlichen Glauben erziehen. Ich habe ihnen keinmal aus der Bibel vorgelesen, keinmal für sie gebetet. Ich habe ihnen nie Mut gemacht, später überhaupt vielleicht mal in Kindergottesdienst zu gehen. So bin ich auch erzogen worden. Das war für uns, das war eben so. Man gehört halt dazu. Und als ich eingeladen wurde von einem Mann, als ich 22 Jahre alt war, der sagte, er ist jetzt Christ geworden und er würde mich gerne mal einladen zu einem Hausbibelkreis, dann dachte ich, jetzt habe ich einen Sektierer getroffen, weil ich bin ja auch Christ. Ich bin ja auch getauft und konfirmiert. Aber ich ließ mich dann einladen, weil der so penetrant freundlich war. Und ich wusste, der lädt mich garantiert wieder ein, wenn ich nicht gleich gehe. Es gibt ja immer so Staubsaugerverkäufer, ne? Sagt man, oh, ich kaufe das Ding, Hauptsache der geht wieder. Und dann bin ich hin zu diesen Leuten und ich habe gemerkt, die Menschen haben was, was ich eigentlich wirklich gesucht habe im Leben. Und ich habe mir vorgenommen, ich höre denen zu und die sprachen von Jesus an dem Abend. Und an dem Abend wusste ich, dass Jesus der einzige wahre Gott ist. Und an dem Abend wusste ich, dass ich absolut verloren bin. Obwohl ich getauft war, war ich absolut verloren. Absolut. Weil ich diesen Gott nicht meinen Gott sein lasse. Wer glaubt und getauft wird, der ist, der errettet wird. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und es wurde mir plötzlich so klar an dem Abend. Und plötzlich wurde mir auch das klar, was mir nur fehlte im Leben, dass ich einfach Danke sage. Danke. Danke, Jesus. Danke. Das hat mir keiner erklärt. Das war plötzlich da im Herzen. Und das nennt die Bibel das Wirken des Heiligen Geistes. Plötzlich darf ein Mensch sagen, danke, danke. Du bist wirklich das, was im Wochenspruch steht. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Menschen waren, die weder den Willen Gottes erkannt haben, noch tun wollten. Wir wollten alle unseren eigenen Willen tun. Wir haben das überhaupt gar nicht verstanden, was Gott von uns will. Wir haben gar nicht verstanden, ob es Gott überhaupt gibt, weil jeder hat ja irgendwie seinen Gott. Und ich fand es heute auch so bezeichnend und preis Gott so bezeichnend, dass wir uns zu den einen wahren Gott wenden. Es gibt tatsächlich nur diesen einen wahren Gott. Und dieser eine wahre Gott, der hat seine Wahrheit so darin begründet, dass er Mensch geworden ist. Dass er nicht will, dass Menschen sich für ihn opfern, sondern dass er sich für sie geopfert hat. Dieser eine wahre Gott hat sich für uns geopfert am Kreuz von Golgatha in Jesus Christus. Um aus Herzen, die so bitter und zornig sind, wie wir es in dieser Welt heute leben, Herzen zu machen, die seine Freundlichkeit, seine Güte, die auch heute so in den ganzen, so in dem Anklang so durchging, dass wir das erkennen dürfen in dieser Welt. Und da muss sich die Christenheit wirklich fragen lassen, ihr Lieben, was ist da draus geworden? Und das ist so der Predigttext heute Morgen und ich möchte uns Verse aus Markus Evangelium Kapitel 12 lesen. Und das Volk Gottes muss sich fragen lassen, was ist draus geworden? Wo ist dieser Gott? Wo ist dieser Gott, von dem ich sagte, ich bin dein Eigentum? Wo ist sein Einfluss in dem Leben seines Eigentums? Und Jesus spricht Worte im Evangelium und sagt, ein Mensch pflanzte einen Weinberg, das passt so in diese Gegend. Klasse. Und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinberges empfange. Ganz logisch. Die Worte von Jesus, die sind so einfach, sagte mal jemand, dass die sind so erschreckend einfach und so erschreckend treffend, dass es dann Menschen gibt, kluge Menschen, die müssen komplizierte Bücher drüber schreiben. Damit sie uns gar nicht mehr so bewegen, weil wer weiß, was der da gemeint hat, ob der das überhaupt gemeint hat, was er gesagt hat, ob er das überhaupt jemals gesagt hat, was er gemeint hat. Ob er es überhaupt jemals gesagt hat, vielleicht hat es ja nur einer gedacht, dass Jesus das hätte sagen können und der hat es dann aufgeschrieben. Ja, das sind so die Gedanken. Aber das sind die Worte des lebendigen Gottes, ihr Lieben. Und die sind zur Ermutigung und zur Ermahnung geschrieben. Und der, der sie hört und im Glauben aufnimmt und wahrnimmt und leben lässt diese Worte, dem werden diese Worte zum Leben dienen. Und der, der diese Worte hört und sie abperlen lässt an sich wie den Regen, der wird diese Worte zum Gericht hören. Und der lebendige Gott ist Mensch geworden, um Worte des Lebens zu sprechen, um Menschen vom Gericht zu retten. Aber es gab immer wieder Menschen, die waren so eigensüchtig, die wollten es einfach nicht, dass er in ihr Leben hineinsprach. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinberges empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, den steinigten sie und schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie. Und noch viele andere, den einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn. Und Jesus spricht hier im Alten von den alttestamentlichen Propheten. Er spricht erstmal zum Volk Israel. Und sagt, ihr wisst ganz genau, was euch gesagt wurde. Höre Israel. Ich bin der Herr, dein Gott. Höre. Hör doch auf mich. Und er spricht zu einem Volk, die haben plötzlich begonnen, auf alle anderen zu hören. Bisschen so, und ich übertrage es in die Christenheit. Wisst ihr, wir sagen Ja dazu. Natürlich, das gehört zu uns, das ist unsere Kultur, das ist unsere Tradition. Ich lebe mit meiner Frau im Augenblick in einem Land, christlich, orthodox, Serbien. Im Jugoslawienkrieg hat sich die westliche kroatische Seite, die römisch-katholische Seite, mit der orthodoxen Seite alle auf den Namen von Jesus Christus getauft. Blutigste Auseinandersetzungen geliefert. Priester aller beiden Seiten haben Waffen gesegnet. Und in unserer gar nicht so lange her Geschichte war das genau das Gleiche gewesen. Und alle dachten, wir kämpfen für den einen Gott. Missbraucht. Missbraucht, absolut missbraucht. Ich saß gestern noch beim Friseur, sieht man fast, wer mich vorher gesehen hat, der würde sagen, stimmt. Aber der sagte mir dort, ich kann es nicht mehr hören bei uns in unserem Land, diese Korruptheit in unseren Kirchen. Es ist alles nur Lug und Betrug. Das sagt mir ein Mann in Serbien, der zur orthodoxen Kirche gehört. Es gehen immer mehr junge Menschen in die orthodoxe Kirche zurück, lassen sich taufen, aber nicht, weil sie glauben, dass Gott Gott ist, sondern weil es unsere Tradition ist. Es ist unsere Identität, unsere Kultur, das gehört dazu. Und wisst ihr, ein bisschen übertragen, dachte ich auch so damals, als wir unsere Kinder haben taufen lassen. Und ich habe mich bei meinen Kindern wirklich entschuldigt, habe ich. Ich habe ihnen mal gesagt, es tut mir so leid, dass ich euch das vorenthalten habe, um was es wirklich geht. Es tut mir so leid. Und ich bin so dankbar, dass wir alle drei Kinder zum Glauben an Jesus Christus fanden. Dass sie sich von Jesus wirklich geliebt wissen. Es tut mir so leid, dass ich euch nur in eine Kultur hineingefügt habe und ihr jetzt Christen praktisch sein müsst und ihr müsst euch jetzt irgendwie christlich benehmen, irgendwie. Es tut mir so leid. Und eigentlich tut es dem Vater im Himmel leid, wisst ihr, zu seinem Volk Israel. Was ist aus euch geworden, Leute? Ihr habt meine Güte und meine Barmherzigkeit doch erlebt in der Wüstenwanderung. Es ging euch so gut. Es ging euch nirgendwo besser als bei mir. Und als ihr weggingt und auf alle anderen Worte hörtet, von allen anderen möglichen Göttern, es kann doch vielleicht auch sein, dass die anderen Götter auch richtig sind. Da lasst uns doch mit einladen. Wollen wir doch nicht so ausschließlich sein. Nur der eine wahre Gott, dieser Christengott. Lasst uns doch alle einladen, dann haben wir alle so irgendwie, jeder hat seinen Spaß und jeder hat seine Freude und jeder darf glauben, was er will. Und das wäre doch keine Familie, ihr Lieben, würde das wollen. Wir würden doch nicht sagen, jetzt in unseren Weinberg da draußen, da kann ja alles wachsen da draußen, was will, das ist doch egal. Da wird schon irgendwas rauskommen, Grauen und Ruben und irgendwas. Da wird schon irgendwas draus werden. Da würde doch jeder sagen, was sind denn das für Weingärtner hier? Wie sieht denn das aus? Ja, wieso? Bei uns ist das halt so. Wir sind weltoffen. Also wir lassen es einfach blühen, egal was da reinkommt. Klar kommt auch ein bisschen mit schlechtes Zeug rein, mit Ungeziefer kommen rein, aber ist so egal. Das wird auch kein Weingärtner sagen. Also keiner, der sagt, das ist mir was wert. Da gebe ich mir doch Mühe, da arbeite ich dafür. Und so bezeichnet sich der lebendige Gott, er arbeitet für seinen Weinberg. Ich arbeite für euch, ihr lieben Leute. Und meine Güte, meine Freundlichkeit. Schaut, ich habe euch Licht gebracht. In diese dunklen Welt, wo ihr gar nicht wisst, wohin. Manchmal auch mit euren Sehnsüchten, mit euren Ängsten, mit eurer Lust. Mit diesem Zerbruch, mit dieser Bitterkeit, mit dieser Unversöhnlichkeit. Ich habe euch Licht gebracht in Jesus Christus. Dass ihr wisst, das scheint dahin aufs Kreuz. Da könnt ihr hinkommen. Da gibt's Hoffnung, da gibt's Leben, da gibt's Vergebung. Ich bin dieser gute Weingärtner. Ich mache was aus eurem Leben. Ich mache was aus diesen Reben. Überlasst euch mir letztendlich. Wie dieser Weinstock, der draußen den Weingärtner ausgesetzt ist. Überlasst euch mir. Ich mache was aus eurem Leben. Das wäre komisch, wenn man zu dem Weinstock sagt, jetzt versuch mal, das Allerbeste aus deinem bisschen vertrockneten Leben herauszubringen. Da wird jeder sagen, was bist denn du für ein Weingärtner? Ja, wieso? Ich darf doch was von dem Weinstock verlangen. Aber du musst doch erst was dafür tun. Ein richtiger Weingärtner, der geht raus, der beschneidet die Reben. Ich war mal dabei gewesen mit einer Frau, das war so interessant für mich. Das ist harte Arbeit. Selbst wenn man mit Pressluft rausgeht, ist es immer noch harte Arbeit. Das ist gar nicht so einfach. Da steckt harte Arbeit dahinter und jeder Tropfen Wein ist sein Geld wert, empfinde ich. Echt, das ist tatsächlich so. Kann man dazu stehen, wie man möchte zum Wein, aber ich empfinde das so. Das ist harte Arbeit. Es wird gar nicht mehr geehrt und gar nicht mehr geschätzt. Und so ist es ein bisschen mit der harten Arbeit des lebendigen Gottes noch viel mehr. Die wird gar nicht mehr geehrt und gar nicht mehr geschätzt. Und so spricht Jesus zu dem Volk, wisst ihr, ihr schätzt und ehrt die Arbeit eures Vaters im Himmel nicht mehr. Und er hat euch immer wieder diese Propheten gesandt, die sagten, kehr doch zurück zum lebendigen Gott. Und die Taufe heute Morgen, das war für mich auch ein bisschen so ein Bild für uns alle. Kehr doch zurück zum lebendigen Gott. Ihr, die ihr vielleicht ganz ferne seid. Was hat er euch denn Schlechtes getan, um fern sein zu müssen? Er hat euch doch nichts Schlechtes getan. Er bietet euch das Leben an. Er bietet euch, reingewaschen zu sein von aller Sünde an, durch das Blut von Jesus Christus. Er bietet euch das an, dass er eure Kraft sein mag, wie wir das in dem Gebet gehört haben, die selbst den Tod bezwingt, den Tod bezwingt. Er bietet euch diese Kraft an, die Versöhnung ist. Diese Kraft an, die Leben ist. Diese Kraft an, die euch in eurer Verzagtheit im Leben plötzlich auf den Weg bringt wieder und ihr dürft das Leben sehen, mitten in der Dunkelheit meines Lebens, in der Finsternis. Dürft ihr plötzlich das Leben sehen. Und Jesus sagt, schaut, was habt ihr gemacht mit denen, die zu euch kamen und haben euch immer wieder gewarnt und versucht, durch die Liebe Gottes zurückzuziehen zu Gott. Ihr habt sie vertrieben, ihr habt sie sogar getötet. Die Propheten wurden getötet, die wurden vertrieben, auf den Kopf geschlagen. Ihr wolltet ihnen dieses Denken von dem einzigen Gott rausschlagen aus den Köpfen. Und das ist bei uns ein bisschen so, in unserer Gesellschaft empfinde ich das auch. Das Denken, was haben wir eigentlich davon, dass wir Jesus Christus den Rücken kehren, müssen wir uns wirklich fragen in unserer Gesellschaft. Was haben wir davon? Warum eigentlich? Wozu? Warum kehre ich dem den Rücken, der mir das Leben anbietet? Warum kehre ich dem den Rücken, der mir Vergebung anbietet? Warum sage ich nicht mal, Herr Jesus, du hast hier den Rücken zerschlagen lassen mit Peitschen, damit ich leben kann. Ich kann es nicht glauben, ich kann es auch nicht verstehen. Jesus sagt auch nicht den Leuten, wenn ihr es versteht. Er sagt auch nicht, wenn ihr werdet wie die Kinder, die es verstehen. Das sagt er gar nicht, sondern er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr es nicht den Glauben so annehmt wie ein Kind. Herr Jesus, lass mich es annehmen wie ein Kind. Und dann sagte jene Weingärtner aber sprachen untereinander, das ist der Erbe, weil der Mann sagte, der Verpächter, dieser Eigentümer sagte, okay, meine Sklaven, die haben sie alle geschlagen, aber meinen Sohn, den werden sie wohl aussparen. Das ist der Erbe, den schicke ich dahin und dann wird was anders. Und dann sagen die, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten. So wird das Erbgut uns gehören. Uns. Ist es nicht das Problem auch in unseren Familienleben, in unseren Arbeitsstätten, in unserer ganzen Gesellschaft, in dem, was heute geschieht auch, egal wie dieser weltweite Terrorismus. Terrorismus hat was mit Egoismus zu tun. Es ist eigentlich, die Wurzel ist Egoismus. Es geht um mich. Fand es gut, dass meine Frau, ich habe einen Nachruf diese Woche geschrieben an meinen geistlichen Vater, der mit 88 Jahren nach Hause gegangen ist zu Jesus. Ein alter Pfarrer im Frankenwald. Hat zwar nur von Jesus geredet. Und ich, als ich den Nachruf geschrieben habe, habe ich ein paar Mal so was mit ich reingeschrieben und dann sagte meine Frau, ich schreibt man nur in der Ansprache, in der Anrede schreibt man es groß und dann nur noch klein. Ne? Und dann schaut sie, hat sie mich angeguckt, ne, und sagt, bist schon ein kleiner Egoist. Ne? Und dann musste ich feststellen, ja, das stimmt, ne? Ich schreibe das halt so und dann ist gut, wenn mal einer drüber schaut über den Brief des Lebens. Und Jesus schaut über den Brief unseres Lebens. Und sagt, schaut Leute, so ist es. Ihr wollt alles für euch behalten. Wo kommt er hin? Sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Würde er kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben? Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, Jesus. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Nur gepachtet und doch als Eigentum erachtet. Ihr habt das Leben nur gepachtet, ihr Lieben. Erachtet es nicht als euer Eigentum. Sondern eines Tages wird der Geber dieses Lebens ist, dieses Leben zurücknehmen. Das hört man vorhin auch schon. Was ist aus diesem Leben geworden? Nicht als mein Eigentum betrachten, sondern den Eigentümer groß werden lassen. Das ist eigentlich der Auftrag von Gottes Volk. Und ich dachte, als ich bei diesem Friseur saß, ein junger Mann da in Serbien, was für eine Schande über Gottes Volk, über den Namen Christentum. Und es ist die Wahrheit, ihr Lieben. Leider ist es die Wahrheit. Was für eine Schande über das, was man heute Christentum nennt. Eine Ansammlung von individualistischen Glaubenssätzen, die irgendwer irgendwann irgendwo aufstellt. Egoismus pur, Kampf gegeneinander, so dass ein Mann in Serbien, der der lutherischen Kirche angehört, sagt, er betet lieber mit einem Moslem in Serbien als mit einem Baptisten. Wer Baptisten nicht kennt, sind Menschen, die sagen, bei uns gibt's nur die Großtaufe, die sogenannte Glaubenstaufe. Was für ein Bild! Anstatt diese Herrlichkeit des Vaters im Himmel in diese Welt zu verkündigen, dass Menschen kommen und die Herrlichkeit sehen und sagen, Mensch, bei euch ist Frieden, bei euch ist Wahrheit, bei euch ist Gerechtigkeit, bei denen, die sich Nachfolger von Jesus Christus nennen. Deswegen sage ich auch Menschen in Serbien, nennt mich nicht Missionar, ich bin auch kein Missionar. Ich bin einfach nur ein Jesus-Nachfolger. Ich will auch gar kein Missionar sein. Nicht das, was die Welt darunter versteht. Ich möchte ein Mensch sein, der erkannt wird, dass in seinem Leben Jesus Christus wirkt. Ich möchte ein Mensch werden, mehr und mehr, an dem erkannt wird, dass er ein Eigentum des lebendigen Gottes ist. Dafür ist unser Leben geschaffen, ihr Leben. Nicht, dass wir Religion in die Welt hinaustragen und die Welt noch mit mehr Problemen segnen, sondern dass wir Jesus in die Welt hinaustragen und die Menschen gesegnet werden können, die voller Tränen und voller Leid und voller Hoffnungslosigkeit sind. Voller Bitterkeit, voller Zorn, voller Unversöhnlichkeit. Dass diese Kleinen, die heute getauft wurden, dass es Segensträger sein dürfen in dieser Welt. Weil sie sich geliebt wissen von diesem Jesus, von diesem einzig wahren Gott. Dass es Träger sein dürfen von dem Gott, der Versöhnung bringt, selbst in Schulen, in Familien hinein. Was bringen Kinder manchmal Versöhnung in Familien hinein? Manche Familien bleiben nur zusammen, weil sie Kinder haben. Und manche erleben plötzlich Versöhnung durch die Kinder, weil sie Kinder haben. Weil die Kinder plötzlich so kindlich sagen, Papa, Mama, was ist denn eigentlich mit diesem Jesus? Kann denn der nicht da irgendwie Reinigung oder Veränderung reinbringen? Und plötzlich beginnt ein Denkprozess. Ah ja, genau, Mensch. Dass das Volk Gottes wieder als Volk Gottes erkannt wird. Und von denen spricht Jesus hier. Ihr werdet nicht mehr als Volk Gottes erkannt, wisst ihr? Und eines Tages kommt dieser Gott aber zurück. Und er wird nur das fordern, was er gegeben hat. Er hat niemanden heute aufgefordert und gezwungen. Das ist mir auch so bewusst geworden. Gott zwingt niemanden, dass er sich taufen lässt. Er zwingt niemanden dazu. Er zwingt auch niemanden zum Glauben. Das macht er nicht. Aber wenn ein Mensch sagt, ich bin ein Christ, dann darf Gott auch was Christliches erwarten. Nenne ich mal so. Dann darf er auch was erwarten. Wenn ich an einen Weinstock gehe, dann darf ich doch an dem Weinstock erwarten, dass er irgendwie Reben bringt. Und wenn es nicht tut, reiße ich ihn raus. Das ist das Bild, das dahinter steckt. Und von dem spricht der lebendige Gott. Lass Gott, was Gottes ist. Lass Gott, was Gottes ist. Lass Gott Gott sein. Und werde nicht vom Pächter zum Verächter Gottes. Du hast das Leben nur gepachtet und plötzlich verachtest du den Geber des Lebens. Und er wird zum Zeremonienmeister. Er ist dann für Weihnachten verantwortlich und für Ostern verantwortlich und für Pfingsten verantwortlich. aber er ist nicht mehr verantwortlich zum Leben. Und letztendlich der zu sein, der das Steuer in der Hand hat. Der lebendige Gott, der das Leben steuert. Sei nicht auch interessant, ich bekomme jetzt ständig E-Mails von jemandem, der sein Leben an die Wand gefahren hat. Im wahrsten Sinne an die Wand. Alles, Beziehungen, sein ganzes Leben an die Wand. Und plötzlich schreibt er mir ständig, Heinz, Gott liebt mich nicht, Gott betrügt mich, Gott, 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 Gott. Und ich schreibe ihm zurück, wo war denn Gott eigentlich, als du dein Leben an die Wand gefahren hast? Warum hast du nicht gesagt, Gott, übernimm doch jetzt das Steuerrad meines Lebens. Ich bin schon so oft angeeckt. Übernimm doch du jetzt das Steuerrad meines Lebens. Und das ist das Bild hier, das Jesus bringt für Israel. Jetzt überlasst doch eurem wahren Gott das Steuerrad eures Lebens, ihr Volk Israel. Und ich übertrage es in unsere heutige Zeit, Volk Gottes. Überlasst doch diesem Gott auch das Steuerrad. Überlasst ihn doch. Damit diese Welt statt Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit und Unersättlichkeit Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Statt Ungerechtigkeit, Unbarmherzigkeit und Unersättlichkeit. Und so waren die Juden damals, die Jesus hier getroffen hat. Viele davon, nicht alle, aber zu viele. Und gerade die religiösen Lehrer. Unersättlich bis zum Gehtnichtmehr. Das schreibt der Jesaja dann im Alten Testament. Mehr, mehr, mehr. Und alle anderen vergessen. Aber es soll doch ein Volk sein, an dem Frieden, Freude und Gerechtigkeit sichtbar wird. Das Wesen Gottes. Und als ich mit 24 Jahren dann zum Glauben kam, ihr Lieben, dann ist mir das so deutlich geworden plötzlich. Ich war schon immer Gottes Eigentum. Es ist so. Weil er mich geschaffen hat. Er ist der Einzige, der das Recht hat, zu sagen, du bist mein Eigentum. Aber ich habe ihn nie Eigentümer sein lassen. Ich war ein Pächter, aber ein Verächter des Eigentümers. Ich habe ihn nie herrschen lassen in meinem Leben. Ich habe ihn gerne herangezogen, wenn es schlecht lief. Dann habe ich auch mal gesagt, ja, wo ist denn jetzt Gott? Ihr redet da immer vom lieben Gott. Wo ist denn der jetzt? Der könnte mir auch mal helfen. Aber ich habe ihn nie ans Lenkrad meines Lebens lassen. Eigentlich, bildlich gesprochen, wollte ich immer nur, dass er Beifahrer ist. Oder vielleicht ganz hinten sitzt. Oder im Kofferraum. Und ab und zu hole ich dich raus, wenn es gar nicht läuft. Aber er lädt und sagt, Heinz, ich lade dich ein, setz dich mal auf die Beifahrerseite und lass mich mal fahren. Lass mich auch Gas geben. Lass mich lenken. Und ich fahre dich durch diese Welt. Und dann wird nicht die einzige Frucht Eigensucht sein, sondern dann wird die Frucht deines Lebens Gottes Wesen sein. Und du wirst nicht von der Fülle in die Dürre geleitet werden. Und du wirst auch nicht das erleben, was hier erlebt wurde, den Eigentümer verachtet und letztendlich durch Eigensucht verschmachtet, so nenne ich es mal. Weil Jesus dann Menschen trifft, die waren so durstig und hungrig nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit, nach Leben. Und er sagt, Leute, kommt doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lass Gott, was Gottes ist. Du bist Gottes, weil er dich geschaffen hat. Und er lädt dich nur ein, überlass dich mir einfach ganz. Ganz. Du machst keinen Verlust. Du gewinnst nur. Du gewinnst das Leben. Du gewinnst den Frieden Gottes. Du gewinnst die Freude Gottes, die Gerechtigkeit Gottes. Nicht mehr die Selbstgerechtigkeit und Gesellschaftsgerechtigkeit, ethisch Gerechtigkeit. Nee, die Gerechtigkeit Gottes, durch den, der gerecht ist, Jesus Christus allein. Möge Gott uns dazu segnen. Lass Gottes, was Gottes ist. Du Weinstock, überlass dich deinen Weingärtner wieder. Und lass ihn Frucht bringen in deinem Leben. Seine Frucht. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist. Ob wir es glauben oder nicht, aber du bist es. Und ich danke dir, dass Herr, dass du über diesen Familien stehst, die diese Kinder hierher gebracht haben. Du stehst über diesen zwei jungen Teenagern. Und du siehst ihre Herzen, du weißt, wie sie es meinen. Und ja, auch manchmal dieses Ringen und Zagen und Kämpfen. Und ich danke dir, dass du mit deiner Güte und Freundlichkeit um uns wirbst. Diese Worte sind ja keine Gerichtsworte, sind ja eigentlich Worte des liebenden Vaters im Himmel, der nur einlädt, komm doch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kehrt um und glaubt ans Evangelium. Und lasst den lebendigen Gott euren Gott wieder sein. Und ihn das wirken, was eure Herzen froh und ruhig macht. Seinen Frieden, seine Freude, seine Gerechtigkeit. Und dazu segne uns, dass wir ein Segen sein dürfen für diese Welt. Amen.